Wir sind im 2. Timotheus im Kapitel 3. Und wir haben uns die letzten beiden Wochen so eine unheilige Liste angesehen. Eine Liste von Eigenschaften, die unsere generelle Kultur oder wahrscheinlich exakter ist es zu sagen, die generelle Kultur zur Zeit des Paulus, aber trifft auch sehr gut auf unsere zu, beschreibt. Es ist so eine Liste, die den Lebensstil dieser Welt beschreibt. Und Paulus hat uns gesagt, die Menschen werden selbstsüchtig sein und geldliebend, stolz, das Vergnügen mehr liebend als Gott. Und der Schocker für mich war im Vers 5, wo wir gesehen haben, dass diese Leute durchaus religiös sein können. Vielleicht sogar Namenschristen. Vielleicht sogar Kirchgeher. Solche Leute, die einen Fisch hinten auf dem Auto aufgeklebt haben, christliches T-Shirt anhaben, die zur Jesus Night gehen. Das heißt hier im Vers 5, dass sie eine Form der Gottseligkeit oder so eine äußere Form der Frömmigkeit haben, aber sie verleugnen deren Kraft. Kraft des Heiligen Geistes, der unser Leben verändern will, der uns Jesus ähnlich machen will. Diese Leute wollen sich nicht von Gottes Geist beherrschen lassen und verändern lassen. Nee, die wollen ja selbstsüchtiges, weltliches Leben leben. Wie gesagt, sie lieben das Vergnügen mehr als Gott. Und die Schlussfolgerung, die der Paulus für die treuen Christen, für die, die Gott wirklich lieben, die ihm wirklich nachfolgen wollen, die wirklich veränderte Leben leben wollen, gezogen hat, war, dass er gesagt hat, von diesen wende dich weg. Im 2. Korintherbrief im Kapitel 5 sagt er etwas Ähnliches. Da schreibt er, nun aber habe ich euch geschrieben, keinen Umgang zu haben, wenn jemand, der Bruder genannt wird, ein Unzüchtiger ist oder ein Habsüchtiger oder ein Götzendiener oder ein Lästerer oder ein Trunkenbold oder ein Räuber, mit einem solchen nicht mal zu essen. Schlechter Umgang verdirbt dich. Und natürlich, denke ich, haben wir hier in diesem Vers auch einen Aspekt von Gemeindezucht. Wir wollen nicht den Eindruck hinterlassen, dass es okay ist für jemanden, der sich Christ nennt, so zu leben, wie die Welt lebt. Da tun wir denjenigen nichts Gutes, weil ein heiliger Lebensstil ist ein heiler Lebensstil und ein unheiliges Leben ist kein heiles Leben. Und wir tun auch der Gemeinde Gottes nichts Gutes. Und jetzt im nächsten Vers, im Vers 6, wird der Paulus eine Untergruppe dieser weltlichen Menschen, dieser verweltlichten Namenschristen ansprechen. Wahrscheinlich eine Gruppe von falschen Lehrern. Und wir wissen, es war ständig ein Problem im Neuen Testament, zu dieser Zeit, in der ganzen Kirchengeschichte, auch heutzutage. Ständig ein Problem. Falsche Lehrer, Irrlehrer. Und er sagt im Vers 6, denn aus diesen sind, die sich in die Häuser schleichen und lose Frauen verführen. Dieses Wort lose Frauen ist im Griechischen ein abwertender Ausdruck eigentlich. Können wir vielleicht besser übersetzen mit dumme Frauen oder naive Frauen. Es waren nicht die hellsten auf der Festplatte, das ist die Idee. Und er wird uns jetzt drei weitere Eigenschaften von diesen Frauen, es gibt auch solche Männer, also es ist nicht auf die Frauen beschränkt, aber drei weitere Eigenschaften von diesen. Das erste ist, dass er hier sagt, die mit Sünden beladen sind. Also es sind Leute, die ein schlechtes Gewissen haben, die sich ihrer Schuld bewusst sind und die beladen sind. Zweite Eigenschaft hier ist, dass sie von mancherlei Begierden getrieben werden. Also sind wieder so Menschen, die weltlich gesinnt sind, triebgesteuert, statt vom Heiligen Geist beherrscht. Von Habsucht und Vergnügungssucht und Machtgier, Lust getrieben, träumen davon, reich zu sein oder irgendeinen emotionalen Kick zu haben. Das ist, was sie treibt. Von mancherlei Begierden getrieben. Und dann die dritte Eigenschaft ist im Vers 7. dass sie immer lernen und niemals zur Erkenntnis der Wahrheit kommen können. Also sind Leute, die interessiert sind am neuesten Klatsch, an der neuesten Lehre, die durchaus eine religiöse oder spirituelle Ader haben, aber sie sind blind für die Wahrheit. Vielleicht ist ihnen der Anspruch von Jesus, der einzige Retter zu sein, zu eng. Wollen sich vielleicht nicht von Gottes Wahrheit konfrontieren lassen, sind getrieben von ihren Begierden, die wollen eigentlich ihr Leben nicht ändern. Und wenn du sie in die Bibelstunde einlädst, sagen sie, nee, danke, damit will ich nichts zu tun haben. Das ist mir zu heiß. Gottes Wort, zweischneidiges Schwert, wie es im Hebräerbrief steht, was uns überführt, was trennt zwischen menschlichen und geistlichen, was uns herausfordert. Bibelstunde, nee, danke. Aber ganz sicher sind sie offen für die neuesten Angebote an fernöstlichen Meditationstechniken, das neue esoterische Buch, neueste Schrei am Psychomarkt, unterhalten sich gerne stundenlang mit den Zeugen Jehovas, die an die Tür klopfen oder gucken dem Wohlstandsprediger im Fernsehen zu, der ihnen erklärt, dass Gott sie alle reich machen will, gesund und toll. Oder vielleicht auch dem schrägen Prediger aus der hypercharismatischen Szene, der sagt, dass Bellen im Geist oder Umfallen der neueste Schrei ist, sind offen für diese Dinge. Und solche Männer und Frauen sind die beliebtesten Opfer für Sekten und für falsche Lehrer. Und es ist wirklich verrückt, was manche Leute glauben. Ich habe vor 2 Wochen gelesen über Stacy Finley, das ist eine charismatische junge Frau aus Louisiana, und die hat 22 Opfer um insgesamt $989,000 erleichtert, indem sie ihnen medizinische Röntgenaufnahmen ihres Körpers verkauft haben, die vom Satellit aus durchgeführt werden sollten. Und sie hat ihnen auch therapeutische Medikamente verkauft, die geheim im Schlaf von CIA-Agenten verabreicht werden sollen, die sich heimlich in die Wohnung einschleichen. Das ist wirklich passiert. Die ist verurteilt worden von einem Gericht dafür. Es ist unglaublich, was manche Leute glauben. Aber solche naive Leute werden gern von falschen Lehrern ausgenutzt. Und in Vers 8 beschreibt der Paulus weiter diese falschen Lehrer. Er schreibt, auf diese Weise aber, wie Jannes und Jambres Mose widerstanden, so widerstehen auch sie der Wahrheit. Jannes und Jambres waren nach jüdischer Tradition diese 2 ägyptischen Zauberer, die die Wunder nachahmten, die Gott durch Mose getan hat, als Mose diese 7 Plagen über Ägypten gebracht hat. Ja, der Teufel hat Macht, aber er kann nur nachahmen, er kann die Wahrheit nur verdrehen, das, was Gott gut gemacht hat, pervertieren, er kann nichts Neues schaffen. Und das ist, was falsche Lehrer tun. Sie verdrehen die Wahrheit. Sie widerstehen der Wahrheit. Und Paulus gibt uns hier einen kleinen Einblick in das Herz dieser Irrlehrer. Er sagt, das sind Menschen, die verdorben sind in ihrer Gesinnung. Das heißt, sie denken verkehrt. Sie haben unreine, falsche Motive. Sie wollen nicht Gott ehren, sondern sich selbst in den Mittelpunkt stellen. Sie wollen sich selbst bereichern. Deswegen tun sie das, was sie tun, aus selbstsüchtigen Motiven. Wenn du meinen Dienst unterstützt, dann wird Gott dich reich machen. Schick mir deine Gebetsanliegen, aber bitte mit Kohle dabei. Und dann werde ich für dich beten. Haben kein Herz für Gott, haben kein Herz für Gottes Gemeinde, sondern sind selbstsüchtig, haben nur ein Herz für sich selbst. Das ist ein Kennzeichen von falschen Lehrern. Also wenn wir irgendwelchen Lehrern zuhören, die die Bibel lehren, können wir immer nachfragen, wer bekommt die Ehre? Wer steht im Mittelpunkt? Ist es Jesus oder sind es die Leute selbst? Und wir können Menschen im Dienst beobachten. Und wir können fragen, sind die hier, um zu geben um zu dienen oder sind sie hier, um zu nehmen? Warum ist der da? Ist er für dich da, euch zu dienen? Oder aus eigennützigen Motiven? Wollen sie ständig was von euch haben? Dann passt auf. Ist eine rote Lampe, ist ein Warnsignal. Verdorben in ihrer Gesinnung. Lass uns auch auf unsere Herzen Acht haben. Was motiviert uns? Warum tust du das, was du tust? Was ist dein Motiv? Es scheint, dass diese Karriere, dieser Irrlehrer mit falschen Motiven angefangen hat. Und wenn wir unsere eigenen falschen Motive nicht Gott bekennen als Sünde und unter den Gehorsam von Jesus Christus bringen, wer weiß, wie weit wir fallen können. Sprüche 4, Vers 23 sagt uns, mehr als alles, was man sonst bewahrt, behüte dein Herz. Denn aus ihm entspringt die Quelle des Lebens. Falsche Lehrer sind verdorben in ihrer Gesinnung. Und dann heißt es weiter, im Blick auf den Glauben unbewehrt. Die Neue Leben-Übersetzung übersetzt es so, ihr Glaube ist nur geheuchelt. Also sie gebrauchen ihr religiöses Mäntelchen, was sie sich umhängen, nur als Mittel für ihre selbstsüchtigen Zwecke. Vers 9 heißt es, sie werden aber nicht weiter vorwärts kommen, denn ihr Unverstand wird allen offenbar werden, wie es auch bei jenen der Fall war. Das heißt, die Wahrheit wird ans Licht kommen, die werden enttarnt werden. Wenn wir an Jannes und Jambres denken, die konnten nur die ersten beiden Plagen nachmachen, aber die dritte dann nicht mehr. Und wie dumm war das wirklich, was sie getan haben? Ne? Diese Plagen, die Gott über Ägypten gebracht hat, waren Gerichtszeichen über die Nation. Und diese ägyptischen Zauberer haben das Gericht nochmal multipliziert. Gott hat das Wasser im Nil zu Blut werden lassen und Fische sind gestorben, alles hat gestunken, die konnten das Wasser nicht trinken und diese Zauberer haben das nachgemacht. Hey, super toll. Gott hat Frösche übers Land kommen lassen und die haben die Frösche nochmal multipliziert. Nochmal mehr Frösche. Eigentlich ziemlich dumm. Ist offenbar geworden. Und genauso die heutigen falschen Lehrer werden enttarnt werden. Und viele sind schon enttarnt worden. Etwa wenn der Benny Hinn so dumme Sachen sagt, wie dass Gott 9 Personen hat. Oder Kenneth Copeland sagt, er hätte uns erlösen können, wäre ihm Jesus nicht zuvor gekommen. Sagen so abgefahrene Sachen, so, dass sogar die naivsten Nachfolger von denen beginnen, das zu hinterfragen. Und in Amerika haben die schon sehr viele Anhänger verloren, deswegen kommen sie vermehrt nach Europa. Müssen wir aufpassen. Wollen ja schließlich Kohle machen. Zurück zum Text. Im Kontrast jetzt zu den weltlichen Menschen und den falschen Lehrern, von denen wir uns abwenden sollen, hält uns Paulus jetzt sein eigenes Leben als gutes Vorbild vor, dem wir nacheifern sollen. Im Vers 10 schreibt er dem Timotheus, du aber bist genau meiner Lehre gefolgt. Das sind die Briefe, die wir hier lesen. Das ist die Lehre von Paulus. Und meinem Lebenswandel. Paulus hat es gelebt, was er gepredigt hat. Und Timotheus als sein Reisebegleiter, der hatte Einblick aus erster Hand in das Leben von Paulus. Konnte das aus erster Hand beobachten. Und bei dem Vorsatz. Letztes Mal haben wir darüber gesprochen. Paulus hat gesagt, das Leben ist für mich Christus. Das ist, was mich treibt. Und ich achte alles andere als Dreck im Vergleich dazu, Jesus zu kennen und seine Gerechtigkeit. Und ich jage auf das Ziel zu, auf Jesus und den Lohn, den er für mich hat. Und Timotheus, du kennst mein Herz. Du kennst meinen Glauben, meine Langmut oder Geduld, meine Liebe, mein Ausharren. Das ist was wir lernen müssen, oder? Wir müssen lernen, durchzuhalten. Gerade auch in herausfordernden und schwierigen Situationen. Du kennst meine Verfolgungen, meine Leiden, die mir in Antiochien, in Ikonium, in Lystra widerfahren sind. Timotheus war aus Lystra. Und Lystra wird die Stadt, wo die Juden ihn gesteinigt haben. Schreibt er weiter im Vers 11, diese Verfolgungen ertrug ich und aus allen hat der Herr mich gerettet. Seht ihr, er sagt hier nicht von allen hat er mich gerettet, aber aus allen. Uns wäre es am liebsten, wenn Gott immer alle Schwierigkeiten, alle Verfolgungen, alle Anfeindungen fernhalten würde von uns. Und manchmal tut er das. Manchmal rettet er uns von ihnen. Manchmal bewahrt er uns vor dem Bösen. Aber andere Male lässt er es zu. Und wir müssen es ertragen, so wie der Paulus. Und Gott lässt solche Dinge zu, um uns zu reinigen. 1. Petrus 4 heißt es, wer im Fleisch gelitten hat, hat mit der Sünde abgeschlossen. Da ist eine reinigende Wirkung. Sehen wir bei Menschen, die wirklich gelitten haben für Jesus, da ist ja was Besonderes an denen. Eine besondere Radikalität und Hingabe und Heiligkeit in ihrem Leben. Er tut es, um uns wachsen zu lassen, um unseren Glauben zu stärken, um uns näher zu sich zu ziehen. Auch als Zeugnis für die Menschen, die Jesus nicht kennen. Aber wenn immer wir durch Verfolgung durchgehen oder durch schwere Zeiten als Christen, wir sind nie allein. Ich denke an die drei Männer im Feuerofen in Daniel 3, die sich geweigert haben, dieses Götzenbild anzubeten, das der König Nebukadnezar, der Weltherrscher damals, hat aufstellen lassen. Und er hat ihnen gesagt, wenn ihr euch nicht niederbeugt und diesen Götzen anbetet, dann lasse ich euch in den Feuerofen werfen. Und die Männer sind standhaft gewesen für Gott. Haben gesagt, ob Gott uns erretten wird oder nicht, wissen wir nicht, aber eins wollen wir dir sagen, König Nebukadnezar, wir werden uns nicht beugen vor deinem Götzenbild. Und er hat sie in den Feuerofen werfen lassen. Und ihr kennt die Geschichte, was passiert ist. Drei Männer sind dort rumgelaufen und plötzlich war ein vierter mitten unter ihnen. Ich glaube, dass es Jesus selbst war. Und der König Nebukadnezar ist ausgeflippt. Und dann hat er sie rausgerufen und es steht dort, dass nicht mal ihre Kleider angesenkt waren und nicht mal Brandgeruch waren in ihren Kleidern. Das Einzige, was passiert ist in dieser feurigen Anfechtung, war, dass die Fesseln, mit denen sie gebunden waren, abgefallen sind. Und das ist, was oft passiert in unserem Leben, dass Gott uns befreit von den Dingen, die uns binden. Wir sind nie allein als Christen in Bedrängnis und in Verfolgung. Gott ist mit uns. Und die drei Männer im Feuerofen hat Gott bewahrt, durch das Feuer hindurch. Paulus hat er aus den Toten auferweckt, als er gesteinigt wurde in Lystra. Stephanus hat er durch den Tod gerettet und mit offenen Armen empfangen in seine Herrlichkeit. Wie immer, Gott uns rettet aus der Bedrängnis, aber wir sind nie allein als Christen. Wenn wir uns den Paulus anschauen, radikaler Typ, trug Narben an seinem Körper durch die Prügel, die er erhalten hat. Ist wahrscheinlich ein bisschen komisch gegangen. Und ich persönlich, wenn ich diese Liste in 2. Korinther 11 lese, was der Paulus um Jesu Namen willen ertragen hat, frage ich mich, wie hat der Paulus seine Leidenschaft für Jesus bewahrt? Durch diese Dinge. Ich lese mal vor, 2. Korinther 11, ab Vers 24, wer mitlesen will. Beschreibt Paulus ein bisschen, was er durchgemacht hat für Jesus. Er sagt, von den Juden habe ich 5x 40 Schläge, weniger einen bekommen. Und ich verprügelt. 3x bin ich mit Ruten geschlagen, von den Heiden. 1x gesteinigt worden. 3x habe ich Schiffbruch erlitten. 1 Tag und 1 Nacht habe ich in Seenot zugebracht. Vielleicht an irgendeiner Planke hängend, durchs Meer getrieben. Oft auf Reisen, in Gefahren von Flüssen, in Gefahren von Räubern, in Gefahren von meinem Volk, in Gefahren von den Nationen, in Gefahren in der Stadt, in Gefahren in der Wüste, in Gefahren auf dem Meer, in Gefahren unter falschen Brüdern. Scheint, es war überall gefährlich für den Paulus. In Mühe und Beschwerde, in Wachen oft, in Hunger und Durst, in Fasten oft, in Kälte und Blöße. Außer dem Übrigen noch das, was täglich auf mich eindringt, die Sorge um alle Gemeinden. Wow! Im Vergleich dazu fühle ich mich wie so ein kleines Weichei, wenn ich das lese. Was der Paulus alles durchgemacht hat. Wie hat er seine Leidenschaft für Jesus bewahrt nach all dem, wo er durchgehen musste? All das, was Gott zugelassen hat in seinem Leben. Wenn du an seiner Stelle gewesen wärst, dort in Lystra, und du wärst gerade hingerichtet worden, gesteinigt worden, und dann wachst du unter so einem Steinhaufen wieder auf, was hättest du getan? Hättest du gesagt, es ist genug? Mission ist beendet. Und tschüss, Jesus, ich hau ab. Ich mag nicht mehr. Was hätten wir getan? Paulus ist aufgestanden, ist zurück in die Stadt gegangen und hat weiter gepredigt. Wie konnte er das tun? Ich glaube, ein Schlüssel ist, dass es eine besondere Gnade gibt für die, die so für Jesus leiden müssen. Gott schenkt besondere Gnade. Philipper 3 spricht der Paulus davon, dass er Jesus kennenlernen will in der Gemeinschaft seiner Leiden. Da lernen wir ihn ganz besonders kennen. Ich habe schon ein paar Mal erzählt jetzt von diesem Zeugnis, von diesem Mädel, das von den Taliban gefangen war. Diese eine Frau von Shelter Now. Und sie hat erzählt von diesem übernatürlichen Beistand und dieser Freude, die sie in dieser schwierigen Situation erlebt hat. Und sie hat erzählt, wie sie Jesus erfahren hat, wie nie zuvor in ihrer Verfolgung. Leute, wir sind nie allein in Verfolgung. Zweiter Grund ist wahrscheinlich, dass Gott dem Paulus eine Vision oder eine Vorschau von dem Himmel gegeben hat. Und er schreibt im 2. Korinther 12 darüber, dass ihm die Worte fehlen, überhaupt diese Herrlichkeit, die er gesehen hat, zu beschreiben. Er hat nicht das Vokabular, es überhaupt zu beschreiben. Aber nachdem der Paulus unser himmlisches Zuhause gesehen hat, den himmlischen Siegespreis, die himmlische Herrlichkeit, die Jesus für uns bereitet hat, hat er gesagt, das Leben ist für mich eine Sache, Christus. Und Sterben ist Gewinn. Und er sagt, ich habe Lust abzuscheiden und bei ihm zu sein, denn das ist weit besser, als dir zu sein. Und ich vergesse alles andere, ich vergesse das, was hinter mir liegt, und ich jage auf dieses Ziel zu. 2. Korinther 4 schreibt er, deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis, das war, wie der Paulus seine Probleme gesehen hat. Das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit. Sagt man, das, was auf uns wartet, diese paar Verfolgungen und Prügel und Schiffbrüche in unserem Leben, das ist nichts dagegen. Im Vergleich zu dem, was Gott für uns hat. Das fällt überhaupt nicht ins Gewicht. Also diese Grenzerfahrung von Paulus in Lystra, diese Erfahrung der Hinrichtung um seines Glaubens willen, war keine entmutigende Erfahrung für den Paulus. Es war im Gegenteil eine ermutigende Erfahrung. Das hat ihm neue Energie, hat ihm neue Vision gegeben. Also lasst uns gerade in schweren Zeiten, gerade in Zeiten der Verfolgung und Zeiten des Leides nicht vergessen, dass wir einen wunderbaren, lebendigen, erfahrbaren, liebevollen, gnädigen Gott dienen. Die Bibel sagt uns, er ist voll Gnade und Wahrheit. Verfolgungen. Gott sei Dank, ne? Wir gehen ja meisten von uns mehr oder weniger normalen Jobs nach. Und sind nicht Pionier-Missionare wie der Paulus. Wir müssen uns Gott sei Dank keine Gedanken machen über Verfolgungen, oder? Wirklich? Lies mal weiter. Vers 12. Alle aber auch, die gottesfürchtig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Oh oh. So eine dieser Verheißungen, die wir nicht so gerne in Anspruch nehmen für unser Leben. Aber Gott sagt, alle, die wirklich ernsthaft mit Jesus leben wollen, werden Verfolgung erleiden. Wir haben das in Wiesbaden erlebt, wo wir Straßeneinsatz gemacht haben mit den Bands und das Evangelium gepredigt haben. Da war so ein Typ, der uns beschimpft hat und fast ein bisschen gewalttätig geworden ist. Vielleicht ist es, dass die Leute dich auslachen, weil du deine Bibel dabei hast und Bibel liest in der Mittagspause. Oder dass die Leute dich auslachen, weil du sagst, hey, ich will nicht mit meiner Freundin schlafen, wir wollen warten bis zur Ehe. Oder deine Freunde rollen die Augen, wenn du dein Tischgebet betest, wenn du zu Tisch sitzt. Oder es kann sein, dass du Freunde verlierst, weil du nicht mit auf die wilde Party gehen willst. Oder vielleicht sogar, dass du Nachteile im Job hast, weil du nicht gewillt bist, für deinen Chef zu lügen. Weil du sagst, lieber Chef, in Liebe, ich bin Christ. Ich mache da nicht mit. Und wirklich, wenn du nie angefeindet wirst um deinen Glauben an Jesu willen, muss ich fragen, lebe ich meinen Glauben offen genug? Oder lebe ich wirklich gottesfürchtig, ernsthaft, radikal für Jesus, oder lebe ich in faulen Kompromissen? Weil Gottes Wort sagt uns ja alle, die gottesfürchtig leben wollen, die werden Verfolgung erleiden, auf die eine oder andere Art. Denn wenn du ernsthaft mit Jesus lebst, dann werden die Leute überführt sein von deinem heiligen Leben. Und es wird ihnen ein Dorn in ihren Augen sein. Und viele Menschen reagieren dann ein bisschen gereizt darauf. Auf der anderen Seite können wir uns vor Augen halten, dass die kleinen Verfolgungen, die wir erleiden müssen, dass sie eigentlich ein Witz sind im Vergleich dazu, was andere christliche Geschwister durchmachen müssen heute in dieser Welt. Geschwister, die in muslimischen Ländern leben oder in marxistischen Ländern wie Nordkorea oder China, von mir aus. Die setzen wirklich ihr Leben, ihre Gesundheit aufs Spiel, weil sie Jesus nachfolgen. Na, wir haben erst in den letzten Wochen in den Nachrichten gehört von diesen Geschwistern, die gefoltert wurden und die ermordet wurden um ihres Glaubens an Jesu willen. Diese zwei türkischen Brüder, Nekati Aydin und Ugur Yüksel, und der deutsche Bruder Tilman Geske, die in Malatya von 5 radikalen Moslems wegen ihrem Zeugnis für Jesus ermordet wurden. Ich habe diese Woche einen Bericht darüber gelesen. Leute haben die gefesselt und dann mit Messern auf sie eingestochen. Autopsie hat ergeben, dass sie bis zu 156 Messerstiche hatten an ihrem Leib. Und dann, als die Polizei gekommen ist und die Tür eingetreten hat, haben sie denen die Kehle durchgeschnitten. Und diese 5 Mörder begründeten ihre Tat ganz offen mit ihrem muslimischen Glauben. Und dass sie die Glaubensgeschwister an Jesus ermordet haben, weil sie Christen sind, weil sie sich zu Jesus bekehrt haben. Positive Seite daran, und das ist das Gute als Christen, es gibt eine positive Seite sogar an solchen Dingen. Gott wird alle Dinge zum Guten mitwirken, sagt uns die Bibel. Und dieser Märtyrertod der türkischen Geschwister war nicht sinnlos. Wisst ihr, Jesus liebt die Menschen in der Türkei. Und es war eine riesige Gelegenheit, um Zeugnis zu geben für die Liebe Gottes, die in Jesus Christus ist. Die Susanne Geske, die Witwe des ermordeten Deutschen, konnte Zeugnis geben im türkischen Fernsehen. Und sie hat gesagt, dass sie den Mördern ihres Mannes vergibt, so wie Jesus gesagt hat am Kreuz, Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Und sie hat beschlossen, mit ihren Kindern dort wohnen zu bleiben in Matalia. Und es hat ein großes Medienecho in der Türkei ausgelöst. Und in Leserbriefen haben Menschen geschrieben, dass sie jetzt erst recht das Neue Testament lesen wollen. Und manche haben sogar geschrieben, dass sie sich, wenn sie gefragt werden, sich als Christen bezeichnen wollen, weil sie mit dem Islam nichts mehr zu tun haben wollen. Und wir hören ähnliche Nachrichten aus dem Irak, wo die Leute das Morden und die Attentate satt haben und ihnen die Augen geöffnet werden für die Gewalttätigkeit ihrer Religion. Und wo viele sich wirklich zu Jesus Christus bekehren. Die sagen, unsere Vorfahren waren Christen eigentlich. Die wurden mit dem Schwert zum Islam bekehrt, nicht freiwillig. Und ich meine, gerade wenn wir an die Türkei denken, es waren die ersten Menschen, denen Paulus das Evangelium, die gute Nachricht von dem, was Jesus für uns getan hat, gepredigt hat. Paulus selber war Türke eigentlich. Timotheus war ein Türke, nach heutigen Begriffen. Es gab viele Gemeinden dort. Ephesus, eine starke christliche Gemeinde. Alle Sendschreiben in der Offenbarung ist an Gemeinden geschrieben in der Türkei. Und ich sage das alles eigentlich nur, um Folgendes zu sagen, dass wenn wir um Jesu Willen leiden müssen, dass es nicht umsonst ist. Und selbst wenn wir die Frucht selber nicht mehr erleben können, es ist es wert, für Jesus zu leben und es ist es wert, wenn es sein muss, für Jesus zu sterben. Wirklich, er ist der Einzige, der es wert ist. Was sonst wäre es wert, zu leben oder überhaupt zu sterben? Es gibt nur einen und das ist unser lebendiger Gott, der uns so sehr geliebt hat, dass er sich selbst für uns hingegeben hat. Mann, das ist es, was es wirklich wert ist, dafür zu leben. Und wenn es sein muss, zu sterben. Und wir Menschen, wir brauchen eine Vision, die es wert ist für unser Leben. Ich hoffe, dass diese Hingabe und dass dieses Opfer und diese Frucht der türkischen Geschwister uns ermutigt in unserem Leben. Das ist eine Herausforderung für uns, dass wir unseren Glauben hier in Deutschland mit Überzeugung leben, wo wir im Wesentlichen solche krasse Verfolgung nicht fürchten müssen. Dass wir uns herausfordern lassen, anderen Menschen von Jesus zu erzählen. Und dass wir zu Jesus stehen, auch wenn wir manchmal belächelt werden oder manchmal angefeindet werden, weil wir Jesus nachfolgen. Der Preis, den unsere Glaubensgeschwister in anderen Ländern bezahlen, ist viel, viel höher als das, was wir in Kauf nehmen müssen. Also Leute, lasst uns Zeugen sein für Jesus. Lasst uns nicht zurückhalten. Vers 13. Böse Menschen und Betrüger aber werden zu schlimmeren fortschreiten, indem sie verführen und verführt werden. Und wie sollen wir Christen leben in so gottlosen Zeiten, in unserer selbstsüchtigen und materialistischen, vergnügungssüchtigen Kultur, wo die Gemeinde Jesu mit falschen Lehren infiziert ist und viele getäuscht werden? Wie sollen wir leben? Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast. Wovon du völlig überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Sprich dir von dem Glauben, der uns durch das Wort Gottes überliefert worden ist. Sprich von dem Evangelium, das der Paulus gepredigt hat. Und ich hoffe, dass auch wir sagen können, dass wir völlig überzeugt sind davon. Ich hoffe, dass du das glaubst, was du glaubst, nicht nur, weil sie irgendwelche Leute erzählt haben irgendwann mal, sondern weil du wirklich Gottes Wort, die Bibel studiert hast. Dass du völlig überzeugt bist aus Gottes Wort. Vers 15, und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die Kraft haben, dich weise zu machen zur Errettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Leute, dieses Buch, was wir hier lesen und studieren, das beinhaltet Gottes Erlösungsplan. Da zeigt uns Gott, wie wir in Beziehung kommen können mit ihm. Zeigt uns Gott, wie wir in den Himmel kommen können. Wir sind so reich beschenkt, dass wir Gottes Wort haben. Und es ist so schön, Gottes Erlösungsplan ist nicht kompliziert. Wir müssen nicht irgendwo rituelle Gebete verrichten, 10-mal am Tag oder was immer. Wir müssen nicht stundenlang meditieren. Wir müssen nicht Wallfahrten machen und fasten oder uns durch gute Werke den Himmel irgendwie verdienen. Das ist sowieso nicht möglich. All diese Dinge können uns nicht retten. Nee, er sagt uns hier, es ist durch Glauben an Jesus Christus. Unser Problem als Menschen ist Sünde. Sprich, wir sind nicht so gut, wie wir sein sollten. Und unser Gewissen bezeugt uns das. Wir sind nicht perfekt. Aber Gott ist perfekt. Und er kann mit Unvollkommenheit nicht Gemeinschaft haben. Unsere Schuld trennt uns von Gott. Und wir können unsere Schuld nicht abarbeiten. Und selbst wenn ich heute anfangen würde, perfekt zu leben, wenn ich das könnte, was ich nicht kann, hätte ich noch immer den ganzen Mist, den ich schon gestern getan habe. Das bringt mich nicht weiter. Die frohe Botschaft, das Evangelium von Jesus Christus ist, dass Gott selbst in Jesus Mensch wurde. Und er lebte ein perfektes, ein sündenloses Leben für uns, was wir selbst nicht leben konnten. Und er, der Unschuldige, nahm unseren Platz ein, den Platz der Schuldigen. Und er trug unsere Sünden an den Kreuz und starb als ein Verbrecher. Und am Kreuz wurde unsere Schuld auf Jesus gelegt, auf ihn überwiesen und von ihm bezahlt. Jesus hat dort die Konsequenz für meine Schuld an meiner Stelle erlebt. Trennung vom Vater. Tod. Und nach 3 Tagen ist Jesus auferstanden von den Toten und er will heute sein Auferstehungsleben mit dir teilen. Will mit dir leben, will dir Leben schenken. Er bietet dir sein perfektes Leben im Austausch gegen dein sündiges Leben als Geschenk an. Das Einzige, was du tun musst, ist es annehmen. Und das tust du durch Glauben. Das heißt, dass du dich ihm anvertraust. Das ist eine persönliche Entscheidung, eine Glaubensentscheidung. Dass du sagst, Gott, ich bekenne dir, dass ich ein Sünder bin und dass ich deine Vergebung brauche. Und ich glaube, dass du für meine persönliche Schuld bezahlt hast am Kreuz, Jesus. Und ich will das für mich persönlich annehmen. Ich will ab heute mit dir und für dich leben. Vergib mir meine Schuld. Mach mich neu. Ich vertraue mich dir an. Einfaches Gebet. Und wenn du es ehrlich von Herzen meinst und betest, dann unterschreibst du praktisch diesen Blankoscheck, den Jesus dir ausgestellt hat. Und deine Schuld, deine ganze Lebensschuld wird auf Jesus überwiesen, wurde bezahlt von ihm und sein perfektes Leben wird dir überwiesen, dir zugerechnet. Die Bibel sagt, wir werden bekleidet, umkleidet mit Jesu Gerechtigkeit. Und jetzt ist das Trennende aus dem Weg, die Schuld, die uns von Gott trennt. Und wir können Gemeinschaft mit Gott und dem Himmel erfahren. Und Jesus wird sein Auferstehungsleben mit dir teilen. Du kannst einen völlig neuen Start haben in Jesus, ein neues Leben. Es ist nicht kompliziert. Jesus hat gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Und niemand kommt zum Vater, außer durch mich. Weil er der Einzige ist, der bezahlt hat für unsere Schuld. Es hat kein anderer für dich getan. Johannes Evangelium Kapitel 1 im Vers 12 heißt es, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Es ist wunderbar. Es ist einfach. Es ist ein Geschenk. Wunderbare Evangelium, die frohe Botschaft von dem, was Jesus für uns getan hat. Lass uns diese Botschaft weitersagen und lass uns jeden Tag in Beziehung, in Gemeinschaft mit ihm leben. Das wirklich nutzen, was er für uns erkauft hat. Amen. Lass uns beten. Lieber Vater, wir danken dir für dein Wort. Und lieber Vater, wir danken dir für Vorbilder im Glauben, so wie der Paulus. Und so wie diese Geschwister in der Türkei, die gewillt waren, ihr Leben für dich zu geben. Unter schwierigen Umständen, unter Widerstand, unter Verfolgung, dich zu verkündigen und das, was du für uns getan hast. Ich bitte dich, Gott, dass es uns inspiriert und dass es uns herausfordert. Gott, dass wir volle Sache machen mit dir, dass wir uns dir hingeben und uns gebrauchen lassen von dir. Dass wir unseren Mund aufmachen und über dich reden, weil du bist wunderbar, Herr. Und du hast uns erlöst, du hast uns erkauft, du hast uns befreit von unserer Schuld. Wir danken dir dafür, Herr. Und wir bitten dich, dass du uns stärkst mit dieser übernatürlichen Gnade, mit deinem Heiligen Geist, der uns zurüstet, Zeugen zu sein. Darum bitte ich dich für jeden Einzelnen von uns. Begleite uns diese kommende Woche, segne uns, Herr, und gebrauche uns. Darum bitten wir in Jesu Namen. Amen.